Ich habe ja eine kleine Predigtserie gemacht in den letzten 2 bis 3 Monaten zum Thema, wie redet Gott mit uns und wie können wir den Willen Gottes erkennen. Also das macht nichts, wenn ihr die ersten beiden Predigten versäumt habt. Ihr könnt die auch im Internet dann noch anhören. Ich werde auch jetzt noch mal kurz das zusammenfassen, was ich in den ersten beiden Predigten gesagt habe. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil ganz, ganz oft höre ich das auch von Christen, dass sie sagen, ich möchte Gottes Willen tun, aber ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ist eigentlich Gottes Wille für mein Leben. Oder Menschen sagen, ich bin irgendwie nicht so richtig empfänglich für das, was Gott sagen möchte. Also der redet nicht zu mir, ich bin irgendwie blockiert oder irgendwie bin ich nicht aufnahmefähig für das, was Gott sagen möchte. Also in der ersten Predigt, die ich gehalten habe, das ist vor 2 Monaten ungefähr gewesen. Da haben wir uns mal angeschaut. Können wir mal weiterklicken in der PowerPoint und dann sehen wir das. In der ersten Predigt habe ich darüber geredet, dass es praktisch 8 Stufen gibt, wie Gott sich im Lauf der Geschichte uns Menschen so offenbart hat. Also es gab so verschiedene Stufen, mit denen er mit uns sozusagen Kontakt aufgenommen hat. Die kommen hier auch jetzt nochmal auf der nächsten Folie dann. Also da haben wir damals gesagt, die erste Stufe, wie Gott sich offenbart hat, das war die Schöpfung. Wir können an der Schönheit der Schöpfung, können wir Gott sehen, wie er sich offenbart hat. Dann haben wir gesagt, diese zweite Stufe, mit der er sich gezeigt hat, das ist das menschliche Gewissen. Also das Gewissen, das er uns Menschen eingepflanzt hat, auch dass wir Gut und Böse unterscheiden können. Es gibt zwar Möglichkeiten, dass wir dieses Gewissen auch tottrampeln, aber wenn dieses Gewissen an Gott ausgerichtet ist, dann können wir das auch sehr gut benutzen. Dritte Stufe ist das, worüber jetzt eben Herbert und Serena sehr viel gepredigt haben, auch in den letzten Wochen, das Gesetz Gottes, das er den Menschen und vor allem auch den Juden gegeben hat. Die wichtigste Stufe oder eine der wichtigsten Stufen für uns ist, er hat sich durch Jesus Christus, durch eine Person offenbart, durch seinen Sohn, den er in die Welt geschickt hat. Durch den hat er uns ganz viele klare Sachen gesagt, wie wir leben sollen und was sein Wille ist. Außerdem gibt es das geschriebene Wort Gottes, die Bibel, von Menschen aufgeschrieben, aber von Gott inspiriert, vom Heiligen Geist inspiriert. Auch darin können wir sehr viel von dem entdecken, was Gottes Wertmaßstäbe sind und was er möchte. Wenn wir dann ins Neue Testament gesprungen sind, sehen wir, dass Gott direkt in das menschliche Herz auch prägt, dass er sozusagen durch das menschliche Herz, wie Menschen sich auch verhalten, dass er sich dadurch offenbart, hauptsächlich eben dann durch die Christen, also durch uns Christen offenbart er sich auch der Welt. Und das funktioniert dadurch, dass wir seinen Geist haben, also wir haben den Geist Gottes und dadurch können wir auch das, was Gott der Welt mitteilen möchte, ihr mitteilen. Das war jetzt praktisch diese Stufen, wie Gott sich im Lauf der Geschichte offenbart hat. In der zweiten Predigt bin ich dann darauf eingegangen, dass es 6 Wege und Möglichkeiten gibt, wie Gott uns heutzutage seinen Willen mitteilt. Ich habe dann auch ein paar Wege genannt, die es hauptsächlich im Alten Testament gab. Die brauchen wir jetzt nicht wiederholen. Auch hier ist es wieder so, dass die Natur ein Weg ist, durch den Gott mit uns spricht. Ich habe damals auch Bibelstellen genannt, aus denen das ganz klar wird, dass die Herrlichkeit Gottes praktisch durch die Schöpfung sichtbar ist. Die Schöpfung ist praktisch wie so ein Sprachrohr Gottes. Sie schreit sozusagen die Herrlichkeit Gottes uns entgegen, auch durch die Schönheit. Ganz wichtig wieder das Wort Gottes, haben wir ja gerade auch schon gesagt. Eine Sache, die im Alten Testament, auch im Neuen Testament und auch bei uns heutzutage vorkommt, sind Träume. Also Gott spricht auch durch Träume zu uns. Er offenbart sich praktisch in dem Moment, wo wir schlafen, redet er zu uns und gibt uns Eindrücke und manchmal auch eine ganz klare Wegweisung. Das passiert natürlich nicht nur in der Nacht, sondern auch am Tag. Also wir haben auch, wenn wir hier im Gottesdienst sind, wenn wir uns in den kleinen Gruppen treffen und natürlich auch im ganz normalen Alltag, gibt er uns prophetische Eindrücke, er gibt uns prophetische Worte, er gibt uns Bilder. Das ist wirklich, wenn wir mit dem Heiligen Geist leben, ist es auch ein Teil unseres Lebensstils mit Gott, sage ich mal, dass er sich durch solche Sachen in unserem Leben offenbart und dass wir dadurch auch seinen Willen erkennen. Was es auch nach wie vor gibt, nicht nur in der Bibel, sondern auch heutzutage immer noch sind direkte Erscheinungen, also dass Jesus direkt Menschen erscheint, dass auch Engel direkt Menschen erscheinen. Das ist eine Sache, die findet zum Beispiel momentan sehr stark in der arabischen Welt statt. Wir hören da immer wieder auch Berichte von Menschen, die in Syrien irgendwo sind, mitten in diesem zerstörten Land voller Krieg, voller Hass, dass auf einmal Menschen so Jesus sehen und wissen, okay, jetzt komme ich an diesem Jesus nicht mehr vorbei und ich muss mich entscheiden, ob ich diesem Jesus nachfolgen möchte. Also das ist ein Weg, mit dem Gott heute immer noch Menschen begegnet und zu ihnen spricht. Und natürlich für uns wieder eines der wichtigsten Dinge, wie Gott mit uns kommuniziert, ist über den Heiligen Geist. Also über den Heiligen Geist teilt er uns ganz klar mit, was sein Wille ist und was er geplant hat, auch für unser Leben. Heute soll es jetzt ganz konkret darum gehen, dass wir uns mal fragen, wie kann ich Gottes Willen erkennen? Das ist ja so diese Hauptfrage auch, die ganz oft gestellt wird, dass Menschen fragen, wie kann ich mich in meinem Leben positionieren oder was kann ich machen in meinem Leben, dass ich empfänglich bin für das, was Gott sagen möchte? Also wie kann ich mich vorbereiten oder was kann ich tun, damit Gott zu mir reden kann und dass ich das auch wirklich verstehe, also dass ich das wirklich auch als Gottes Reden dann erkennen und mitnehmen und auch umsetzen kann. Im Laufe dieser Predigt werde ich euch 6 Tipps geben, also sind wieder 6 Punkte, die wir heute haben. Die werden auch hier auf der Folie wieder sein, wenn es funktioniert. Nee, ich hab gesagt, wir können es eigentlich von hinten machen, das ist ja nicht so schwierig. Also 6 Tipps, wie können wir Gottes Willen erkennen? Darum soll es heute gehen in dieser Predigt. Der erste Punkt, den ich euch mitgebracht habe, heißt: Setze Gottes Willen an die allererste Stelle in deinem Leben. Jetzt sagst du vielleicht, ja, Moment mal, ich weiß ja noch gar nicht, was der Wille Gottes ist für mein Leben oder für eine konkrete Situation. Ich habe eine konkrete Frage an Gott, aber ich weiß ja gar nicht, was sein Wille ist. Und trotzdem macht uns die Bibel Mut dazu, dass wir grundsätzlich in einer Haltung leben als Christen, wo wir den Willen Gottes an die allererste Stelle setzen. Es gibt eine tolle Stelle dazu, die steht im Jakobusbrief, in Jakobus 4, Vers 13 bis 15. Und da schreibt der Jakobus: Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben, als auch dieses oder jenes tun. Also der Jakobus sagt hier, es gibt so eine grundsätzliche Lebenseinstellung da draußen in der Welt. Wie leben normale Menschen? Normale Menschen leben so, die überlegen sich irgendwas, die nehmen sich was vor und dann setzen sie das um. Also die entscheiden sich, ich suche mir eine Arbeitsstelle, dann wähle ich mir eine aus und die nehme ich. Oder ich suche mir einen Lebenspartner aus und dann wähle ich den aus. Das gibt es ja auch manchmal, dass man da mehrere zur Auswahl hat. So, ja, das habe ich schon erlebt. Also so auf Singlebörsen gibt es das manchmal. Da vergleicht man dann die Partner so, wie man jetzt eine Waschmaschine vergleicht. Ne? Und dann sucht man sich den Besten aus. Ja, so leben manche Leute. Also man trifft selber eine Entscheidung für sein Leben. Oder man überlegt sich, wie möchte ich meine Wohnung einrichten, was möchte ich mit meinem Geld machen, wie viel Geld möchte ich dafür ausgeben. Und der normale Mensch, der überlegt sich das und dann trifft er eine Entscheidung. Und Jakobus sagt, das ist das, wie die normalen Menschen, also wie normale Menschen draußen in der Welt leben. So leben normale Menschen. Und dann sagt er aber was? Was seid ihr Menschen denn eigentlich? Ihr Menschen, ihr seid doch eigentlich nur eine ganz kleine Zeit auf dieser Welt. Ihr seid ein Dampf. Also wenn ich mir jetzt überlege, dass hier die Flasche unter Dampf steht und ich mache die mal auf, dann macht es hier so psch und dann ist der Dampf weg. Und er sagt, genau so seid ihr Menschen. Also aus Gottes Perspektive betrachtet, wenn man die ganze Zeit der Erde betrachtet, dann ist unser Leben, was vielleicht 70, 80, 90 Jahre dauert, das ist einfach nur so wie ein Dampf. Euer Leben, das ist ganz kurz nur sichtbar und dann verschwindet es. Und deswegen sagt er, die richtige Lebenseinstellung für euch ist eigentlich, dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben, als auch dieses oder jenes tun. Also das heißt, wenn der Herr will, das steht an erster Stelle. Also er sagt, setzt Gottes Willen an die erste Stelle in eurem Leben. Das ist der erste Tipp, den ich euch heute mitgeben möchte. Selbst wenn du es nicht weißt, was Gottes Wille für dein Leben ist, lebe trotzdem in einer Haltung, dass du ihn an die erste Stelle setzt. Dass du sagst, Gottes Wille soll als erstes geschehen. Und alles, was ich möchte, alles, was ich mir wünsche, alles, was meine Pläne und Vorstellungen sind, das kommt erst danach, das kommt erst darunter. Aber ganz oben steht Gottes Wille. Vielleicht sagt ihr jetzt, ja klar, das mache ich doch schon immer. Ich lebe doch als Christ schon immer so, das ist doch kein Problem. Aber dann beobachte mal dein eigenes Gebetsleben. Beobachte mal, wie du betest. Also ich habe das schon erlebt, wie Christen so beten. Herr, das wäre doch so schön. Ich habe mir da so eine Frau ausgesucht und ich habe mir da so einen Mann ausgesucht und da gibt es doch so eine tolle Arbeitsstelle und ich habe heute in dem Prospekt habe ich so was Tolles gesehen, was ich mir gerne kaufen würde und so. Und Herr, das wäre doch eigentlich schön, wenn das jetzt dein Wille wäre. Eigentlich wäre es doch schön, wenn du dem zustimmen würdest. Jetzt frage ich euch, hat der Mensch, der das betet, hat der Gottes Wille an die erste Stelle gesetzt? Nein. Er hat zuerst seinen Willen praktisch kundgetan und dann legt er praktisch so den Willen, seinen eigenen Willen, legt er bei Gott auf den Schreibtisch und sagt so, Gott, bitte mach du deinen Genehmigungsstempel drauf. So. Aber das ist genau das, was Jakobus sagt, so sollen wir nicht leben. Das ist nicht diese Ausrichtung, dass wir Gottes Wille als erste Priorität in unserem Leben sehen. Also beobachte mal dein eigenes Gebetsleben und auch deine eigenen Gedanken, also deine eigenen Gedankengänge, was du wirklich an die erste Stelle setzt in deinem Leben. Das ist nicht verboten, dass du einen eigenen Willen hast übrigens. Also das denken ja manche Leute, wir sind jetzt so wie so eine willenlose Marionette und wir müssen einfach nur Gottes Willen umsetzen. Es ist nicht verboten, dass du einen eigenen Willen hast. Wenn es so ist, dass du selber über längere Zeit deinen Willen an die erste Stelle setzt, dann musst du dich auch nicht wundern, dass Gott vielleicht irgendwann ein bisschen zurückhaltend dabei ist, dass er dir seinen Willen mitteilt. Also ich sage euch mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, ich gehe jetzt bei Vera zum Beispiel so in die Lebensberatung. Also die Vera ist so eine erfahrene Frau, von der man viel lernen kann. Seelsorge würde ich vielleicht eher bei einem Mann machen, aber nehmen wir mal an, ich gehe zu der Vera, gehe ich in die Lebensberatung und dann frage ich sie so ein paar Sachen, wie soll ich das in meinem Leben machen, wie soll ich mit meinem Geld umgehen und dann gibt mir die Vera so ganz konkrete Tipps und sagt, mach das doch mal so oder du könntest doch mal so machen oder denk mal drüber nach, ob das vielleicht für dich dran ist und dann gehe ich raus und ich mache von allem, was sie gesagt hat, genau das Gegenteil. Also ich höre wirklich überhaupt nicht auf sie und mache wirklich komplett das Gegenteil. Was glaubt ihr, wie die Vera irgendwann reagieren wird? Sie wird irgendwann sagen, warum soll ich mir dann den Mund fusselig reden? Also warum gebe ich ihm überhaupt Ratschläge? Warum sage ich ihm überhaupt irgendwas? Also warum kommt er überhaupt zu mir? Und ich glaube, das ist manchmal die Frage, die Gott sich stellt. Gott lehnt dich nicht ab, wenn du in so eine Haltung kommst. Aber manchmal fragt Gott sich vielleicht selber, warum soll ich ihm irgendwas sagen, wenn er in einer Haltung zu mir kommt, dass er das alles ablehnt, was ich ihm sage. Also Gott wird wahrscheinlich nicht damit aufhören, dir seinen Willen mitzuteilen, aber vielleicht ist er einfach mal ein bisschen zurückhaltender oder erwartet mal ein bisschen ab, wie weit du kommst mit deinem eigenen Willen. Weil das, was er eigentlich sehen möchte, ist, dass du ihm vertraust, dass du dich unterordnest unter seinen Willen und dass du sagst so, ich gehe da jetzt dahin in diese Beratung und ich möchte wirklich auch das umsetzen, Und das Annehmen auch, weil es was Gutes ist für mein Leben. Und ich glaube, das ist das, was Gott manchmal bei uns so ein bisschen beobachtet. Ich glaube nicht, dass der immer schaut, das ist der Wille des Menschen und ich mache jetzt mal genau das Gegenteil. So ist Gott nicht. Also Gott ist ja auch kein Spielverderber. Der kennt ja auch unsere Wünsche und unsere Sehnsüchte und der weiß, was wir uns wünschen. Und das ist ja auch nicht immer was Schlimmes, das, was wir uns wünschen. Aber ich glaube, das, was Gott gefällt. Und das, was er möchte, ist, dass wir ausgerichtet sind auf seinen Willen und dass wir seinen Willen an die erste Stelle setzen. Also Punkt 1, Tipp 1 für heute Abend, setze Gottes Willen an die allererste Stelle in deinem Leben. Tipp 2, stelle dich nicht der Welt gleich, sondern werde erneuert. Stelle dich nicht der Welt gleich, sondern werde erneuert. Dazu gibt es eine ganz tolle Stelle in Römer 12, Vers 2. Ah, jetzt haben wir es wieder, sehr gut. Könnt ihr mitlesen, Römer 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also eins ist klar, wir können uns selber nicht verändern. Das ist alle Versuche, dass Menschen sich selber verändern, sind meistens kläglich gescheitert. Aber wenn wir mit Jesus leben, dann haben wir die Chance, verändert und erneuert zu werden. Und er ist derjenige, der diesen Prozess an uns vornimmt. Paulus sagt auch ganz klar, was das ist, was bei uns erneuert wird. Also unser Sinn wird erneuert, unser Denken wird erneuert und unser Wille wird erneuert. Und das gibt uns auch die Fähigkeit, das zu prüfen, was der Wille Gottes ist. Also das ist so ein richtiger Orientierungsmaßstab auch, den er uns in diesem Vers gibt. Er sagt nämlich, Gottes Wille ist immer gut, er ist immer wohlgefällig und er ist immer vollkommen. Also daran kannst du irgendwas messen, wenn du jetzt rumrätselst, was könnte der Wille Gottes sein und du denkst, es ist irgendwas, was nicht gut, was nicht wohlgefällig und was nicht vollkommen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass es der Wille Gottes ist. Also was sagt Paulus über diese Welt da draußen? Er sagt, diese Welt da draußen, die hat ihre eigenen Wertmaßstäbe und ihre eigenen Vorstellungen. Und auch jede Zeit hat ihre eigenen Werte. Wir merken das auch, wie sich momentan so die moralischen Werte in unserer Gesellschaft, wie die sich so ändern. Also das ist auch die Übersetzung von diesem Vers. Ich habe das da in Klammern noch mit reingeschrieben. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Und dieses Wort kann man auch übersetzen. Seid nicht gleichförmig diesem Zeitalter, also dieser Zeit, in der du jetzt gerade lebst. Denn das ist nämlich das, was uns von der Gesellschaft auch ganz oft gesagt wird. Man muss mit der Zeit gehen, man muss aktuell sein, man muss dran sein an dem, was andere Menschen tun. Man muss sich orientieren an den Wertmaßstäben der Welt. Man muss einfach mit der Zeit gehen. Und Paulus sagt, mach das nicht. Sei nicht ausgerichtet auf das, was die heutige Zeit dir vorgibt. Denn dann wird es schwer, dass du in einen Prozess hineinkommst, in dem Jesus dich verändern kann. Also wenn die Wertmaßstäbe dieser Gesellschaft, wenn die Wertmaßstäbe dieses Zeitalters, in dem wir jetzt leben, wenn das dein eigener Lebensmaßstab ist, dann wird es schwer, dass Jesus dich verändern kann. Und das Resultat davon ist, dass es für dich auch schwer wird, den Willen Gottes zu erkennen. An vielen Stellen der Bibel sagt Gott ganz klar, was sein Wille ist. Dazu habe ich euch auch eine Stelle mitgebracht aus 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht oder von der Hurerei fernhaltet. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht oder von der Hurerei fernhaltet. Also Gottes Wille, das ist unsere Heiligung. Heiligung heißt zuallererst einmal abgesondert sein. Das ist eigentlich so diese Grundbedeutung auch des Wortes heilig, dass man abgesondert ist von dieser Welt und von ihren Maßstäben. Natürlich sollen wir in der Welt leben und wir sollen der Welt das Wort Gottes bringen und wir sollen unseren Glauben in der Welt leben. Also wir sollen uns nicht wie Mönche hinter Klostermauern zurückziehen. Das wäre ja Quatsch. Aber wir sollen nicht diese Maßstäbe, die die Welt da draußen hat, zu unseren eigenen Maßstäben machen, sondern wir sollen abgesondert von diesen Maßstäben leben und wir sollen uns an Gottes Maßstäben uns ausrichten. Also, wenn wir den Willen Gottes erkennen wollen, dann hat es auch was mit unserer Lebensweise zu tun. Du kannst nicht sagen, ich will den Willen Gottes erkennen auf der einen Seite und dich danach ausstrecken und auf der anderen Seite lebst du nach den Maßstäben dieser Welt, die dich so von Gott und von seinem Willen wegziehen. Das kann nicht funktionieren, dass du auf der einen Seite so stark in der Welt lebst und dich davon fast sogar beherrschen lässt und auf der anderen Seite sagst du, ach, eigentlich will ich den Willen Gottes tun. Das kann nicht funktionieren. Also du musst wirklich auch deine Lebensweise auf die Wertmaßstäbe von Gott ausrichten. Und dann wird es viel leichter auch, dass du den Willen Gottes erkennst. Also das war der Punkt 2. Stelle dich nicht der Welt gleich, sondern lass es zu, dass Jesus dich erneuert. Lass es zu, dass du dich abtrennst sozusagen auch von den Wertmaßstäben dieser Welt und dass du dich ausrichtest auf die Wertmaßstäbe Gottes. Und dann wird es für dich viel leichter, den Willen Gottes zu erkennen. Tipp Nummer 3, wie können wir den Willen Gottes erkennen? Studiere Gottes Wort und halte daran fest. Studiere Gottes Wort und halte daran fest. In Johannes 8 schreibt der Johannes, Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was bedeutet dieser Vers, dass wir in seinem Wort sein sollen? Heißt das, dass wir den ganzen Tag so mit der Nase in der Bibel rumlaufen? So, ich bin den ganzen Tag in seinem Wort? Nein, das ist natürlich Quatsch. Aber es ist wichtig, dass wir sein Wort studieren, dass wir es uns merken. Und das Wichtigste ist, wir sollen es leben. Also das soll praktisch die Richtschnur unseres Lebens sein. Dieses Wort ist die Wahrheit. Und dieses Wort macht sogar genau das Gegenteil, was die Welt immer sagt. Was sagt die Welt da draußen über die Bibel? Die Welt sagt, die Bibel, das sind lauter Vorschriften, das sind lauter Gesetze, das sind lauter Einschränkungen. In der Bibel steht alles drin, was du nicht darfst als Christ. Alles, was verboten ist, steht da drin. Also, auf gut Deutsch gesagt, die Bibel steckt dich ins Gefängnis. Das ist das, was die Welt da draußen manchmal behauptet über die Bibel. Was sagt aber die Bibel selber über sich? Die Wahrheit wird euch frei machen. Das Wort Gottes macht dich frei. Du wirst erkennen, was die Wahrheit ist. Du wirst erkennen, was der Wille Gottes ist. Und das ist kein Gefängnis, sondern das ist eine Befreiung für dich. Wenn du das erkennst, was der Wille Gottes ist, auch für dein Leben, ganz konkret, das ist eine Befreiung für dich. Das ist nichts, was dich irgendwie bindet oder was dich fesselt oder was dein Leben einschränkt, sondern es ist was Befreiendes. Wie funktioniert das jetzt? Also wie funktioniert dieses Bibelstudium grundsätzlich? Da finden wir einen ganz tollen Vers in den Sprüchen. Sprüche 2, Vers 1 bis 5. Die Sprüche hat ja der König Salomo geschrieben, der ein sehr weiser Mann war, der auch diese ganzen biblischen Schriften, die vor ihm geschrieben wurden, alle studiert hat. Und er hat vor allem auch junge Menschen unterrichtet und hat ihnen das weitergegeben, was Gott wichtig ist. Und er spricht hier sozusagen im Namen Gottes, wenn er schreibt in Sprüche 2, Vers 1 bis 5, mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest, ja, wenn du den Verstand anrufst zum Verständnis, erhebst deine Stimme, wenn du es suchst wie Silber und wie Schätze ihm nachspürst, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Also an diesem Vers sieht man, Bibelstudium ist nicht unbedingt Fastfood, das ist ein bisschen mit Arbeit verbunden. Also das sind tolle Formulierungen. Ne? Wenn du es suchst wie Silber, wie gewinnt man Silber? Meistens durch Bergbau. Also man muss ein Loch in einen Felsen graben, dann gibt es da eine Silbermine und dann muss man das Silber wirklich mit Handarbeit oder heutzutage vielleicht auch mit Werkzeugen, muss man das Silber da finden und herausholen. Oder er schreibt, wie man Schätzen nachspürt. Wie spürt man Schätzen nach? Also wenn man die Vermutung hat, dass irgendwo vielleicht ein Schatz liegen könnte, dann muss man erstmal in ein Archiv gehen, man muss alte Landkarten studieren, Man muss alte Bücher lesen, wo vielleicht jemand beschrieben hat, wo er den Schatz vergraben hat. Letztendlich muss man vielleicht so einen Metalldetektor kaufen, wo man dann irgendwo auf dem Acker rumläuft und irgendwann macht er dann so, wenn dann da irgendwo so die Schätze vergraben liegen. Also meistens darf man sie ja dann auch gar nicht behalten, diese Schätze, die man da findet, weil die dem Staat gehören. Aber es ist mit Arbeit verbunden. Also wenn du diese Schätze finden willst, du musst ein bisschen Arbeit investieren. Und genauso ist es auch bei der Bibel. Und ich möchte dir Mut machen, wirklich diese Arbeit auch auf dich zu nehmen. Wirklich wie so ein Schatzsucher oder wie so ein Silberbergbauarbeiter da ranzugehen und zu sagen, ich will wirklich das rausfinden, was der Wille Gottes ist. Und das ist wichtig, mit dieser Haltung auch da ranzugehen und nicht gleich die Flinte ins Korn zu werfen oder aufzugeben, wenn es vielleicht manchmal ein bisschen schwierig ist. Auch, das ist eine schöne Formulierung, du leihst der Weisheit dein Ohr, du leihst dein Herz dem Verständnis, also du wendest dein Herz dem Verständnis zu und du rufst den Verstand an. Zum Verständnis erhebst du deine Stimme. Also du sagst, Herr, ich will es verstehen. Ich bleibe jetzt so lang dran, bis ich es verstanden habe. Also ich will es wirklich in meine Birne reinkriegen. Sag mir, was das da bedeutet. Das ist die Haltung, die möchte Gott. Und ich verspreche dir, er wird es dir sagen. Also er wird dir das offenbaren. Selbst wenn es auf den ersten Blick vielleicht schwere Kost ist oder wenn es schwer verständlich ist oder wenn es so lange Bandwurmsätze sind wie manchmal bei Paulus. Es macht nichts. Bleibe dran. Und studiere das Wort Gottes. Das ist wichtig. Also Punkt 3, Tipp 3, studiere Gottes Wort und halte daran fest. Tipp 4, wie können wir den Willen Gottes erkennen? Tipp Nummer 4, nimm dir das Leben von Jesus als Vorbild. Also, wenn du das Leben von Jesus als Vorbild nehmen möchtest, ist es natürlich wichtig, auch die ganzen Evangelien zu lesen. Da kannst du wirklich das sehen, wie Jesus gelebt hat auf dieser Welt in diesen 33 Jahren. Aber es geht gar nicht darum, so wie Jesus gelebt hat, das einfach zu kopieren, sondern letztendlich geht es auch hier um diese Haltung, mit der Jesus gelebt hat. Ihr sagt vielleicht jetzt, ja, Jesus war doch Gottes Sohn, der wusste doch immer, was der Wille Gottes ist und der war doch automatisch irgendwie so darauf ausgerichtet. Das ist einerseits richtig. Andererseits ist es aber so, dass Jesus nicht nur wahrer Gott war, er war auch wahrer Mensch. Also Jesus hat auch einen eigenen Willen gehabt. Und das sehen wir, wenn wir zum Beispiel Matthäus 26 lesen. Das ist diese Stelle, kurz vor seiner Kreuzigung, kurz vor seiner Gefangennahme, wo er betet im Garten Gethsemane. Und da lesen wir in Matthäus 26, Vers 39, und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Also daran sehen wir wirklich, Jesus hat einen eigenen Willen gehabt. Jesus hätte rein theoretisch sogar sagen können, ich breche ab. Die ganze Sache wird mir zu heiß. Ich lasse mich von den Engeln abholen, wieder zurück. Und zurück zu Gott, ohne diese ganze Kreuzung. Ich verzichte drauf, diesen ganzen Quatsch, das tue ich mir jetzt nicht an. Hat er aber nicht gemacht. Das hat er nicht gemacht, weil erstens ist er ja deswegen auf die Welt gekommen. Und in dem Moment, wo es brenzlig geworden ist, also da, wo es wirklich darum ging, dass er jetzt leiden muss, da hat er wirklich nochmal ganz konkret seinen Willen an Gottes Willen ausgerichtet. Also, das ist wir nehmen das immer so als gegeben hin und sagen, ja, der war ja Gottes Sohn und das ist doch klar, dass der automatisch das macht, was Gott will. Aber das war für ihn wirklich nochmal eine wichtige Entscheidung. In dieser Situation, wo er wirklich Blut geschwitzt hat im Garten Gethsemane, zu sagen, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das kannst du dir auch zu eigen machen. Also das ist eine Sache, die können wir wirklich von Jesus auch lernen. Diese Art und Weise, wie Jesus mit seinem Vater gesprochen hat. Der Wille Gottes steht immer an der ersten Stelle. Das ist das, was wir von Jesus lernen können. Jesus war ja auch, wie gesagt, wahrer Mensch. Also der war auch müde manchmal. Der hat auch Zeiten gebraucht, wo er sich mal zurückzieht. Der war ja manchmal von Tausenden von Menschen, war der umringt, die sich um ihn gedrängt haben, die ihn Sachen gefragt haben. Das ist ja eine Stresssituation auch. Und er hat Zeiten des Rückzugs auch gebraucht. Zeiten, wo er wirklich wieder auftankt, wo er von Gott wirklich nochmal so ganz neu Input bekommt. Also wo er geistige Kraft tanken kann, wo er körperliche Kraft tanken kann und wo er einfach sich selber auch am Willen Gottes ausrichten kann. Er ist ja nie abgewichen vom Willen Gottes. Das muss ja nicht heißen, wenn er einen eigenen Willen hat, dass er ständig davon abweicht, was Gottes Wille war. Das machen ja wir ständig als Menschen. Jesus ist ja niemals abgewichen vom Willen Gottes. Aber trotzdem war es für ihn ein wichtiger Prozess, sich so Zeit zu nehmen und sich am Willen Gottes auszurichten. Und dazu möchte ich euch auch Mut machen, das in eurem Leben einzuplanen, auch solche Zeiten, wo ihr sagt, so Herr, jetzt bin ich einfach mal hier und jetzt höre ich einfach mal zu, was du zu sagen hast. Du weißt, es gibt viele offene Fragen in meinem Leben. Du weißt, ich bin vielleicht arbeitslos. Du weißt, ich suche vielleicht schon seit Jahren nach einem Ehepartner. Du weißt, mein Konto ist immer am 15. des Monats spätestens leer, manchmal auch schon am 10. Genau, so viel Monat noch übrig, wenn das Geld zu Ende ist. Alle diese Sachen, das ist wichtig, wenn du das vor Gott bringst. Und dann sagst du, okay, Herr, ich möchte jetzt wissen, was dein Wille ist. Ich bleibe jetzt hier so lang, bis ich in einem Punkt so einen Input kriege, wo ich weiß, okay, das ist der nächste Schritt. Vielleicht bekommst du nicht so gleich einen Katalog von Antworten, dass Jesus dir innerhalb von 10 Minuten alle deine Lebensfragen beantwortet. Das kommt vor, ist aber relativ selten. Aber manchmal gibt er dir einfach so einen Hinweis und sagt, das ist der nächste Schritt. Also wenn zum Beispiel das Geld so schnell weg ist, sagt er dir, überprüf doch mal deine Ausgaben. Schreib doch mal auf, was hast du in dem Monat alles schon ausgegeben. Und dann streich mal alles durch, was vielleicht nicht unbedingt wichtig war. Und dann probier's mal im nächsten Monat, ob es vielleicht mal bis zum 20. oder vielleicht sogar bis zum 30. reicht, dein Geld. Also der gibt dir wirklich konkrete Hinweise dann in diesen Zeiten. Das ist wirklich gut. Also nimm dir das Leben von Jesus als Vorbild. Nicht in dem Sinne, dass du Jesus kopierst, das können wir sowieso nicht, aber du kannst so leben, wie er gelebt hat, dass er Zeiten sich genommen hat, die er nur mit Gott allein verbracht hat und gesagt hat, Herr, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Punkt 5, Tipp Nummer 5, benutze deinen Verstand und lass dich im Leben nicht gehen. Benutze deinen Verstand und lass dich im Leben nicht gehen. Im Epheserbrief habe ich dazu eine interessante Stelle gefunden, Epheser 5, Vers 17 bis 18. Darum seid nicht töricht, also seid nicht dumm, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Also wir können den Willen Gottes mit unserem Verstand erfassen. Er redet hier vom Verstand. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille Gottes ist. Es ist nicht irgendwas, was einfach so über uns kommt. Also das gibt es ja manchmal. Ne? Da setzt man sich so hin und denkt so, Herr, ich will jetzt mal wissen, was dein Wille ist. Und dann irgendwann merkt man das so, dass man jetzt in so einen Zustand der Verzückung kommt. Und dann erkennt man in diesem Zustand den Willen Gottes. Das kann vorkommen, muss aber nicht unbedingt sein. Denn der Paulus sagt hier, wir sollen es einfach mal verstehen, was der Wille Gottes ist. Also wirklich mit unserer Birne verstehen, was der Wille Gottes ist. Und er sagt sogar eine wichtige Voraussetzung auch dazu. Wir sollen selber verständig sein und wir sollen unseren Lebensstil auch danach ausrichten, dass wir Gottes Wille erkennen können. Also was sagt er hier? Wein trinken ist verboten, sagt er nicht. Wein trinken ist auch nicht verboten. Wein ist ein Genussmittel, das wir genießen dürfen. Aber was passiert, wenn du zu viel davon trinkst? Du wirst besoffen. Und was passiert in dem Moment mit deinem Willen? Also lassen wir mal die anderen Auswirkungen von besoffen sein, lassen wir mal außen vor. Aber was passiert mit deinem Willen? Der ist weg, ne? Also du machst Sachen, die völlig bescheuert sind, wenn du betrunken bist. Und eine Sache ist ganz klar, du wirst mit Sicherheit in diesem Zustand niemals auf Gott ausgerichtet sein. Also, wenn du betrunken bist oder sonst mit irgendwelchen Drogen zugedröhnt bist, dann bist du mit Sicherheit nicht in irgendeinem Zustand, wo Gott dir seinen Willen mitteilen kann. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Versetze dich nicht selber in einen Zustand, also mach das nicht zu deinem Lebensstil, dass du ständig in einem Zustand bist, wo du entweder besoffen unter dem Tisch liegst oder mit Drogen zugedröhnt bist oder vielleicht auch mit Medienkonsum irgendwie total zugedröhnt bist oder mit allem, mit dem man sich so zudröhnen kann, sage ich mal. Weil in diesem Zustand ist es nicht möglich, dass Gott dir seinen Willen mitteilt. Geht nicht, weil dein Verstand ist ausgeschaltet. Also es kann nicht funktionieren, dass Gott zu deinem Verstand redet, wenn dein Verstand ausgeschaltet ist. Denn dann ist auch die Fähigkeit ausgeschaltet, dass du Gottes Willen erkennen kannst. Und Paulus sagt, so sollen wir einfach nicht leben. Also beobachte mal deinen eigenen Lebensstil. Das muss jetzt nicht Alkohol oder Drogen oder irgendwas sein, sondern gibt es in deinem Leben vielleicht irgendwelche Dinge, die so, sage ich mal, die sich so wie so ein Nebel oder wie so irgendwas über dein, ja, die so blockierend genau auf dein Leben legen, dass du einfach blockiert bist und nicht den Willen Gottes erkennen kannst. Und dann versuch mal, ob du zusammen mit Gott diese Sachen eliminieren kannst oder rausschmeißen kannst und sagen, okay, ich bringe mich selber nicht mehr in diesen Zustand. Also ich achte selber auf meinen eigenen Lebensstil, dass ich nicht zulasse, dass mein Verstand benebelt oder abgesoffen oder zugedröhnt oder sonst irgendwas wird, damit er nicht mehr auf Gott ausgerichtet ist. Das ist eine Sache, dafür bist du selber verantwortlich. Also Gott kann dich frei machen. Der kann dich auch frei machen, wenn wirklich eine Sucht damit zusammenhängt. Das kann er wirklich tun. Aber für vieles bist du auch selber verantwortlich, wenn es keine Sucht ist, sondern nur, sage ich mal so, wie sagt man das, die Quartalstrinker oder die Quartalsäufer, die sagen so, einmal im Monat darf ich doch mal. Ja, ich sage immer, du bist selber schuld, wenn du das machst, weil du hast zumindest 2 Tage, wo du nicht auf Gott ausgerichtet bist. Und vielleicht will Gott dir in diesen 2 Tagen was ganz Wichtiges sagen. Also lebe so, dass du nicht in so einen Zustand kommst. Benutze deinen Verstand und lass dich im Leben nicht gehen. Das war der 5. Tipp. Und dann sind wir schon beim letzten. Tipp Nummer 6. Bitte Gott darum, dass sein Wille geschieht, auch im Leben anderer Menschen. Bitte Gott darum, dass sein Wille geschieht, auch im Leben anderer Menschen. Matthäus schreibt im 6. Kapitel, Matthäus 6, Vers 9 bis 10. Das kennt ihr, ne? Unser Vater, der du bist in den Himmeln, das Vater unser. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich heißt in Wirklichkeit deine Königsherrschaft. Komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also wir dürfen Gott tatsächlich darum bitten. Das ist ein Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Eines der wenigen übrigens, das er uns so als komplette Formulierung gegeben hat. Und er sagt in diesem Gebet, ihr dürft darum bitten, dass Gottes Wille geschieht. Also du darfst Gott darum bitten. Und dabei machen wir auch das automatisch, was ich schon die ganze Zeit eigentlich predige, nämlich, dass wir uns ausrichten auf den Willen Gottes. In dem Moment, wo du dich hinstellst und sagst, Herr, ich möchte deinen Willen wissen, in dem Moment bist du eigentlich automatisch schon ausgerichtet auf ihn. Selbst wenn du noch gar nicht weißt, was der Wille Gottes ist, darfst du trotzdem darum bitten in dieser Haltung. Außerdem geht es auch gar nicht immer nur darum, dass in unserem Leben Gottes Wille geschieht, sondern wir dürfen auch darum bitten, dass im Leben von anderen Menschen Gottes Wille geschieht. Und da gibt es eine ganz interessante Stelle im Kolosserbrief. Paulus schreibt da in Kolosser 1, Vers 9 bis 10, deshalb hören wir auch nicht auf, also wir, die Apostel, wir hören auch nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis oder in der Erkenntnis Gottes. Also das ist ein ganz toller Dienst, den wir auch hier in der Gemeinde uns sozusagen gegenseitig tun können, ist, dass wir füreinander beten und dass wir sagen, ich bete jetzt wirklich mal darum, dass im Leben eines anderen Menschen der Wille Gottes geschieht. Du kannst auch wirklich konkret zu jemand hingehen, auch heute Abend in diesem Gottesdienst, und kannst sagen, ich möchte, dass du mal für mich betest, dass der Wille Gottes geschieht. Das ist eine ganz tolle Sache und darum gibt es auch die Gemeinde. Das ist einer der vielen Gründe, warum es die Gemeinde gibt, dass wir das in Anspruch nehmen können. Du darfst dir einen Beter suchen, der für dich betet, dass Gottes Wille geschieht. Das heißt nicht, dass du die anderen Tipps alles außen lassen sollst. Also du sagst, du kannst da nicht sagen so, okay, die Bibel kann ich jetzt wegschmeißen, weil ich habe jemanden, der für mich betet, dass ich Gottes Willen erkenne. Oder das Leben von Jesus interessiert mich nicht. Oder ich lebe wie verrückt und sauf mich zu. Das funktioniert nicht. Also das funktioniert nur in Verbindung mit den anderen Tipps, die ich euch gegeben habe. Also wenn jemand für dich betet, das kann wirklich was freisetzen, auch in deinem Leben. Und es wird geschehen, dass du den Willen Gottes erkennst, wenn du dich ausrichtest auf ihn. Das ist, glaube ich, so die Hauptzusammenfassung auch von dieser Predigt, dass wir ausgerichtet sind auf das, was Gott uns sagen möchte. Weil dann freut er sich und dann möchte er reden auch. Dann hat er Freude dran, uns seinen Willen mitzuteilen. Wenn wir jetzt nochmal ins Gebet gehen, dann kannst du dir wirklich diese Zeit auch nehmen, mal zu überlegen, welche Prioritäten setze ich eigentlich in meinem Leben? Also habe ich wirklich Gottes Wille an die erste Stelle gesetzt? Oder bin ich vielleicht in meinen Gebeten manchmal so einer, der sagt so, ich meiner mich mir, Herr segne uns wir. Das kennt ihr, ne? Das ist das Morgengebet des Egoisten. Ich meiner mich mir, Herr segne uns wir. Also das wird nicht funktionieren, ne? Also lass mal deine eigenen Wünsche und Vorstellungen, lass die mal an der zweiten oder an der dritten Stelle und setz mal Gott an die erste Stelle. An welchen Maßstäben hast du dein Leben ausgerichtet? Überprüf das mal auch jetzt in der Gebetszeit, die wir jetzt gleich haben werden. Was sind so die Wertmaßstäbe? Was ist dir wichtig in deinem Leben? Bei allem mitzumachen, was diese Welt zu bieten hat? Das ist nicht verboten, bei Sachen mitzumachen, die diese Welt zu bieten hat. Also unsere Welt hat tolle Sachen zu bieten, bei denen wir auch mitmachen können, wo wir auch mitmachen können, um Menschen zu erreichen. Aber wenn die Welt versucht, Einfluss zu gewinnen auf dich und sagt so, das sind die Wertmaßstäbe, wie du leben sollst, kauf alles, was du willst, kauf alles auf Pump, schließ lauter Kreditverträge ab und so und irgendwann hast du dich total überschuldet, dann wirst du vielleicht irgendwann merken, okay, das ist jetzt nicht die Art und Weise, wie Gott das möchte, wie ich mit meinem Leben umgehe. Also frag einfach mal heute Abend auch in dieser Gebetszeit, was sind die Maßstäbe, an denen ich mein Leben ausgerichtet habe? Also ich habe jetzt gerade von Verschwendung gesprochen, aber das kann ja auch das Gegenteil zum Beispiel der Fall sein, Sparsamkeit. Also ein guter Maßstab dieser Welt ist Sparsamkeit, dass man sagt, okay, ich kaufe mir wirklich nur was, wenn ich das Geld vorher gespart habe. Das ist ein guter Maßstab, den diese Welt uns lehrt. Aber es kommt darauf an, ob es das ist, was Gott für dein Leben geplant hat. Weil wenn Jesus sagt, gib 90% deines Geldes, was du hast, in die Mission und behalte 10% von dem, was du hast und vertraue darauf, dass ich dich versorge, das ist hart, ne? Aber er wird es mit Sicherheit machen. Wenn er dir das verspricht, dass er dich versorgt, er wird es machen. Und dann überleg mal, ob das vielleicht dran ist für dich. Welche Beziehung hast du zu Gottes Wort? Das kannst du dich auch mal fragen heute Abend. Studierst du Gottes Wort? Also hast du wirklich auch Freude dran, dich mal da so richtig so rein zu vertiefen und zu graben, wie so ein Schatzsucher und da dran zu bleiben und zu sagen, ich gebe jetzt nicht auf, bis ich das kapiert habe? Ist sie für dich zu anstrengend? Sagst du, oh, das ist mir jetzt zu viel, das brauche ich jetzt heute Abend nicht mehr. Oder sagst du, nein, ich nehme diese Anstrengung gerne auf mich. Ich lese vielleicht nur kurze Abschnitte, aber in diesem kurzen Abschnitt will ich jetzt wirklich verstehen, Herr, was möchtest du sagen? Du möchtest reden zu mir durch dieses Wort und ich möchte jetzt heute wissen, was du mir zu sagen hast. Und vor allem darfst du auch heute Abend erkennen, dass Gottes Wille nicht immer nur irgendwas Übernatürliches oder irgendwas Spektakuläres ist oder irgendwas, wo dir dann die große Gänsehaut den Rücken hinten runterläuft. Du darfst es lernen, auch deinen gesunden Menschenverstand zu benutzen. Also, wenn du wirklich in dieser Ausrichtung lebst, dass du sagst, Gottes Wille soll an der ersten Stelle in meinem Leben stehen, dann wird sich auch dein eigener Wille und dein eigener Verstand, der wird sich auch an Gott ausrichten. Und dann darfst du diesen Verstand auch benutzen. Das ist nicht verboten. Du darfst diesen gesunden Menschenverstand, der an Gott ausgerichtet ist, auch benutzen. Und da möchte ich dir Mut machen, auch heute Abend mal jetzt in der Gebetszeit durch diese Punkte vielleicht durchzugehen und zu überlegen, Herr, bin ich wirklich auf dich und auf deinen Willen ausgerichtet? Spielst du die erste Rolle, die erste Geige in meinem Leben? Ist dein Wille wirklich das, was mir auch Freude macht? Oder habe ich Angst davor vielleicht, dass dein Wille irgendwie was Böses sein könnte? Vielleicht vertraust du Gott zu wenig, weil du denkst, Gott will irgendwas Böses in deinem Leben. Aber sein Wille ist immer gut, sein Wille ist immer vollkommen. Und er meint es gut mit dir. Und wenn du dich ausrichtest auf ihn, dann wirst du seinen Willen erkennen. Das verspreche ich dir. Amen.